Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber wie immer der
Christian. Hallo.
Der Titel der heutigen Episode lautet, wie du erfolgreich mit Bankräubern, Entführern und Kunden verhandelst.
Neulich haben wir euch zwei Bücher vorgestellt, die in Deutschland noch weitgehend unbekannt sind, aber in unseren Augen trotzdem sehr wichtig sind. Das ist die Episode, Ruben, hilf mir gerade mal.
Da erwischst du mich gerade auf dem falschen Fuß, aber warte mal ganz kurz, das werden wir gerade mal eruieren, während du...
Ich weiterrede, genau. Genau. Also der erste Titel war How to be a Capitalist Without Any Capital von Nathan Latka. Und das zweite Buch, das wir in der Episode vorgestellt haben, heißt Pitch Anything. Und da ist der Autor Oren Claff.
Und also, ganz kurz, entschuldige, bevor ich es vergesse. Wir haben es ja anscheinend vergessen. Episode 135. Also nicht so lange her.
135, sehr gut. Genau, und in den beiden Büchern sprechen beide Autoren davon, wie wichtig es ist, das Verhandeln zu trainieren und wie wichtig die Kunst des Verhandelns für den geschäftlichen Erfolg ist. Und das sehen wir auch so. Und wir haben jetzt gestern bei Instagram mal eine Umfrage gemacht, weil wir wissen wollten, ob euch das Verhandeln Spaß macht. Und da kam das Ergebnis heraus, dass die Mehrheit, also 10 Leute, haben gesagt, ja, finden wir, dass unser Spaß macht. Und 7 haben gesagt, nein, macht mir keinen Spaß. Und Ruben, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich ganz ehrlich, ich hätte das nicht erwartet. Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, wie repräsentativ diese Umfrage ist.
Natürlich, 100% repräsentativ.
Genau. Da denke ich mir natürlich, ich hätte es nicht erwartet, weil ich würde ja verhandeln in dieselbe Gruppe stecken wie verkaufen oder ne, verkaufen zu müssen. Und das ist das, was die Leute am meisten verabscheuen oder nicht verabscheuen, aber doch ängstlich gegenüberstehen, oder? Also ja. Es macht nicht jeder gerne. Deswegen finde ich das schon erstaunlich, dass mehr über 50% mir macht das Verhandeln Spaß, gestimmt haben. Und nur 7, nein. In Prozenten, was wäre das? Wo wären wir da? Bei 57?
Irgendwie sowas.
Zu 43? Ja. So, praktisch, ja.
Müsste man mal auf Instagram gucken. Ich glaube, die rechnen das ja immer aus dann. Auf jeden Fall eine leichte Mehrheit für, mir macht Verhandeln Spaß. Und ja, vielleicht können wir die anderen 7, die für Nein gestimmt haben, jetzt auch noch ins Boot holen. Und wir haben jetzt ein Buch rausgesucht, das hatten wir auch in der letzten Episode schon mal erwähnt, weil das Ruben und ich das sehr, sehr schätzen und auch schon häufiger verschenkt haben. Das Buch trägt den Titel Never Split the Difference und ist geschrieben von Chris Foss. Und der gute Mann ist FBI-Negotiator und hat angefangen als Straßenpolizist in, ich glaube, Kansas City. Und hat sich dann über die Jahre zu dem Top-Verhandler beim FBI hochgearbeitet. Und das im Buch erfährt man das auch. Er erzählt immer wieder Anekdoten in seinem Buch von Verhandlungen mit Entführern in den Philippinen, von Situationen, Bankraub in New York. Also ja, ist auch, könnte man auch guten Film draus machen, hatte ich gedacht, als ich das Buch gelesen habe. Also es ist sehr dramatisch. Und er hat über die Jahre für sich Techniken entwickelt oder vielleicht könnte man auch sagen entdeckt bei diesen ganzen Verhandlungen, die er in diesem Buch weitergibt. Und mittlerweile ja hat er auch, das hattest du recherchiert, Ruben, er hat eine Consulting-Unternehmen gegründet, richtig?
Ja. Ja, man muss es nicht recherchieren, er steht in dem Buch. Also er hat in der Tat Gruppe, die Black Swan Gruppe gegründet, ein Beratungsunternehmen, das Kunden wie Gefängnisse, Strafverfolgungsbehörden oder Harvard-Studenten oder auch Unternehmen weltweit in der Kunst der Verhandlung berät.
Ja, und das Buch ist vom Stil her, finde ich, sehr leichtfüßig geschrieben. Also es macht Spaß, es zu lesen. Es ist voller Geschichten und Anekdoten, voller schriller Geschichten auch. Und er distilliert sozusagen aus diesen Geschichten auch immer wieder seine Techniken und seine Methoden, die er anwendet, und die vermittelt er an die Leser. Und ich würde ganz gerne mal anfangen mit einem Zitat aus dem Buch. Das ist im hinteren Teil. Und das hat mich angesprochen, weil wir auch in dem Buch von Oren Cleff, Pitch Anything, darüber gesprochen haben, dass eine neutrale, nicht bedürftige Haltung dem Gegenüber in der Verhandlung die Macht nimmt. Also bei Cleff, der spricht ja immer von Frames. Und Frames ist ja nach meiner Interpretation sowas wie die Machtposition in einer Verhandlung oder der Hochstatus in einer Verhandlung. Und Cleff hat ja gesagt, nach den Regeln des Tao, und da sei die erste Regel, ich will nichts. Und diese Haltung, diese neutrale Haltung in einer Verhandlung, sagt er, sei extrem wichtig. Und ich fand das jetzt sehr interessant, dass Chris Voss in seinem Buch, das wir heute besprechen, genau das Gleiche sagt. Da würde ich jetzt gerne mal, ich muss jetzt gerade mal das Buch aufschlagen. Da sind wir auf der Seite 204. No neediness. Having a ready-to-walk mindset. We have said previously that no deal is better than a bad deal. If you feel you can't say no, then you've taken yourself hostage. Once you're clear on what your bottom line is, you have to be willing to walk away. Never be needy for a deal. Und dann springe ich in eine Passage weiter. The person across the table is never the problem. The unsolved issue is. So focus on the issue. This is one of the most basic tactics for avoiding emotional escalations. Our culture demonizes people in movies and politics, which creates the mentality that if you only got rid of the person, then everything would be okay. But this dynamic is toxic to any negotiation. So, das war jetzt die erste Passage aus dem Buch. Ruben, ich musste lustigerweise bei dem letzten Teil, musste ich an Trump denken.
Okay.
Weil ich glaube, viele sind der Meinung, dass wenn man nur den Präsidenten loswerden würde, dann wäre das Problem gelöst. So wird das zumindest in den Medien oft beschrieben. Und er sagt ja in dieser Passage, die Person ist nicht das Thema, sondern das Thema ist das Thema.
Was ich hier nochmal hervorheben möchte, das Thema Neediness. Das riechst du ja wirklich bei jemandem. 3 Meilen gegen den Wind. Wenn jemand, wie soll ich es nennen, devot herüberkommt, ist das vielleicht das richtige Wort? Jemand, der, den du anmerkst, dass er den Deal machen möchte, dass er den Deal nach Hause bringen möchte, sonst würde für ihn wahrscheinlich die Welt untergehen. Und das stößt ja mehr ab, als es anzieht. Das ist ähnlich wie bei Beziehungen. Wenn jemand sich zu sehr anbiedert, ist es ja eher abstoßend als attraktiv.
Ja, sehe ich genauso. Das stimmt. Das riecht man wirklich im wahren Wortsinn manchmal, weil das ja auch oft so eine Neediness auch oft zu Schweißausbrüchen führt. Oder man merkt es auch manchmal an den Händen, wenn die Hände so schwitzig sind.
Das ist auch das, was der Cleff auch hervorgehoben hat. Man hat gesagt, ich will nichts, heißt ja nichts anderes als ist mir scheißegal. Ich habe das Beste gemacht, ich hab präsentiert, aber glaubt nicht, dass er mich damit habt. Also letztens wollte er mich oder müsste er mich kaufen, aber ich entziehe mich. Das ist ja das, wenn man sich ein bisschen absentiert, dann wirst du wahrscheinlich wieder interessanter. Aber mit dieser Einstellung, ich will nichts, oder egal was das Resultat unseres Gespräches ist, es wird mich nicht tangieren oder es wird mich nicht im Großen beschäftigen. Da weiß ich, was du für Signale ausstrahlst, unterbewusst. Und das ist das Thema, ja, was ich auch sehr oft beobachte. Vor allen Dingen bei Leuten, die das Geschäft brauchen.
Das ist so eine Coolness, ne, die man hat oder nicht hat in dem Moment und die sich überträgt.
Ja, richtig. Ich will nichts, da fällt mir Fuck you money ein, da fällt mir diese Attitüde, die man in den Tag legt, wenn einem alles egal ist. Und wenn du das auch nach außen hin ausstrahlst, dann bist du ja auch unangreifbar oder nicht berechenbar.
Ja, ich muss daran denken, wie viele zu einem Vorstellungsgespräch gehen oder zu einem Kundengespräch und diese Situation unheimlich aufladen, ne? Nach dem Motto, boah, wenn ich diesen Deal bekomme, wenn ich diesen Job bekomme, dann. Also das sind so Wenn-Dann-Geschichten im Kopf. Und dann wird da eine unheimliche Schwere reingebracht in die Situation. Und ich glaube auch ein Weg, diese No-Neediness sozusagen, nicht nur sozusagen sich selber vorzuspielen, sondern wirklich zu erzeugen, indem man sagt, ich bahne nicht nur einen Deal an, sondern ich bahne 10 Deals an. Und ich suche mir dann, ich guck mal, wenn der dritte der richtige ist, dann ist der dritte der richtige. Vielleicht ist aber auch der siebte der richtige. Es muss ja auch für beide stimmen. Das ist auch, glaube ich, so ein Aspekt, den wir in unserer Konditionierung nicht so wirklich lernen und der für eine Selbstständigkeit und das Verhandeln total wichtig ist, dass man sagt, naja, also das Geschäft muss beiden schmecken. Es geht nicht nur darum, dass ich sozusagen akzeptiert werde oder anerkannt werde und man mich haben will, sondern es geht auch um die Frage, möchte ich das überhaupt haben, was mir da gegeben wird, ne?
Ja, so nach dem Motto, ich will jetzt nicht den Job haben, ihr wollt mich haben.
Genau. Und wenn man sich einfach Optionen schafft, also je mehr Optionen ich habe, das ist ja auch so eine Verhandlungsthema, ne? Also nicht sozusagen nur ein optional in so ein Gespräch reingehen, sondern ganz viele andere Optionen schon im Kopf durchzuspielen, ne? Also ich habe das mal irgendwo gelesen bei einem Hauskauf, jetzt jemand möchte ein Haus verkaufen, dann viele Menschen sehen das dann so isoliert und fokussieren so den Preis. Aber man kann ja auch über andere Dinge verhandeln. Wann kann ich einziehen? Was ist mit der Garage? Wird die Wohnung besenrein übergeben, das Haus besenrein übergeben? Werden Renovierungen vorher noch gemacht? Also es gibt ja ganz viele andere Faktoren bei so einem Deal, die man ruhig auch im Kopf vorher durchspielen kann, um einfach mehr Optionen in der Verhandlung zu haben. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Ausschnitt, den ich gerne aus dem Buch vorlesen möchte. Das ist auf der Seite 51-52 und da geht's um eines der Grundpfeiler seiner Philosophie und das nennt sich Tactical Empathy, also taktische Empathie. Ich zitiere, In my negotiating course I tell my students that empathy is the ability to recognize the perspective of a counterpart and the vocalization of that recognition. That's an academic way of saying that empathy is paying attention to another human being, asking what they are feeling and making a commitment to understanding their world. Notice I didn't say anything about agreeing with the other person's values or beliefs or giving out hugs. That's sympathy. What I'm talking about is understanding a situation from another person's perspective.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Alvarez Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Er hat ja in seinem Buch, ich weiß nicht an welcher Stelle, gesagt, dass ja gerade mal beim Verhandeln nicht IQ das Wichtige ist, sondern EQ oder EQ, also praktisch der Empathy-Quotient, wenn man es überhaupt so sagen kann. Dass das eines der wichtigsten Punkte, nicht die Intelligenz, sondern wirklich dann Empathie, wie du gerade auch hier in dem Buch beschrieben hast.
Ich finde das interessant, weil diese Unterscheidung ist, glaube ich, ganz zentral und man kann das auch in der sozialen Arbeit zum Beispiel gut beobachten oder auch teilweise in der Politik, dass wir diese Unterscheidung oft nicht klar haben. Also ich glaube, für viele oder auch gesellschaftlich ist es so, wenn ich irgendjemandem Verständnis gegenüber zeige, dann bedeutet das für viele, dass ich seine Werte und seine Handlungen auch gutheiße oder akzeptiere. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Also ich kann mich in jemanden hineinversetzen. Ich kann einen Psychopathen zu verstehen versuchen. Ich kann einen Kriminellen verstehen versuchen. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen seine Handlung deswegen okay finde. Und bei einer Verhandlung ist es ja, denke ich, dass das auch, was er meint. Ich sollte auf jeden Fall versuchen zu verstehen, warum der andere so handelt und so spricht und so denkt und so fühlt, wie er fühlt. Weil wenn ich das nicht verstehe, kann ich ja überhaupt keine attraktiven Angebote machen. Ja, dann, also ich glaube, die Intuition ist, dass wir bei einer Verhandlung denken, das ist wie so ein, das Bild von einem Tauziehen oder so einem Wettbewerb, ne? Ich möchte das, ich versuche das Meiste herauszuziehen, ich verteidige meine Position, ich will das und,
das hat er auch in sehr vielen Passagen belegt von den Fiaskos, die er, nicht er, aber zumindest das FBI, gerade mal bei solchen Verhandlungen mit Entführern oder Bankräubern, die da durchlebt haben. Und
und in dem Fall waren es ja wahrscheinlich dann tatsächlich auch tote Geiseln und solche Sachen. Ne? Er hat ja, also ich glaube, die wahrscheinlich hat er das auch über die Jahre gelernt und deshalb auch so als so einen Grundpfeiler seiner Philosophie aufgenommen, vermute ich mal, dass er das wahrscheinlich irgendwann erkannt hat, wie wichtig das ist. Also in der Schauspieltheorie, sag ich mal, oder in einer Schauspieltheorie gibt es diesen Begriff Subtext. Also es gibt die Textebene bei einem Theaterstück, das sind die Wörter, die in dem Theaterstück stehen, und dann gibt's den Subtext, und das ist das ganze Emotionale, was passiert, und das spricht er auch in dem Buch an, dass wir schauen sollten, nicht unbedingt, was jemand sagt, sondern uns auch fragen sollten, warum er das sagt. Was für ein Bedürfnis steht vielleicht dahinter? Was für ein Wunsch steht dahinter? Was möchte er eigentlich? Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann können wir erst die Gesamtsituation verstehen und dann können wir eigentlich erst mit einer Verhandlung anfangen, ne? Also wenn man es jetzt mal auf eine geschäftliche Situation überträgt, ist es dann eigentlich die Aufgabe, erstmal in dem ersten Teil so einer Verhandlung herauszufinden, was möchte der andere eigentlich? Worum geht's denen und warum möchten die das? Also vielleicht ist es auch nicht das, was auf den ersten Blick, also das, was man auf den ersten Blick sieht oder was auf der Oberfläche gesagt wird, was sie möchten. Ne? Vielleicht sind dahinter Bedürfnisse, die man erstmal sozusagen herauslocken muss. Und das kann man ja nur machen, wenn man sich in die Welt des Gegenübers hineinversetzt.
Der spricht ja auch in seinem Buch von, nennt es doch Mirroring and Labeling, ne, diese Spiegelung und Benennung. Und da geht's ja, wie du auch gerade gesagt hast, nicht darum, jemanden eine Idee in den Kopf zu pflanzen und ihn dazu zu bringen, sie vielleicht umzusetzen. Er geht doch eher davon aus, dass es einfacher ist, herauszufinden, was jemand denkt, als ihm einen Gedanken, wie eben schon gesagt, einzupflanzen. Und da hat er auch ein sehr gutes Beispiel gebracht. Wenn man zum Beispiel in so Brainstorm-Sitzungen ist und man wird aufgefordert, sich einzubringen. Was denken Sie? Sagt ein Kollege zum anderen. Und die Frage an sich ist ja schon so ein bisschen, baut ja eine Barriere auf, ne? Oder zumindest so eine mentale Blockade. Und da hat er so eine Idee gebracht, wie man vielleicht jemanden dazu bringen könnte, das auszusprechen, was er gerade denkt. Indem man dann fragt, es sieht so aus, als ob sie einige Ideen zu diesem Thema hätten. Das löst dann praktisch diese mentalen Blockaden und bringt ihn dazu, ja, das, was er gerade denkt, vielleicht auch zu äußern. Als wenn man es mit der Frage, was denken Sie? Und das ist das, was bei mir kleben geblieben ist, weil ich mich auch leider dieser Vorgehensweise schuldig gemacht habe, nämlich die Leute direkt zu fragen, was sie denken. Das hat an sich mehr Blockaden aufgebaut, als sie Brainstorm-Sessions beflügelt hätten.
Ist das, weil die Frage, was denkst du, als du das gerade gesagt hast, da schwingt so ein Druck mit. Da schwingt so was, jetzt sag schon, so. Oder ist es das vielleicht, dass man sich so ein bisschen dann in die Ecke gedrängt fühlt, unter Druck fühlt, was zu sagen, wohingegen das andere, was du beschrieben hast, mehr so ein Interesse an der Gedankenwelt des anderen bekundet?
Ja, du baust auch keinen Druck auf. Die Frage, es sieht so aus, als könnten sie einige Ideen beitragen, und da würdest du ja sagen, ja, bin mir nicht sicher, ob ich das äußern, aber okay, das schwebt mir gerade vor. Mhm. Ne? Als jemanden direkt aufzufordern, was denken Sie? Das ist ja schon fast ein Angriff, das ist ja ein Anbellen. Also so würde ich jetzt sagen, ne? Was denken Sie? Na, also das ist nicht sehr einladend und nochmal, es meines Erachtens blockiert es.
Ja.
Ja. Und das arbeitet ja auch an sehr vielen Stellen heraus in dem Buch, welche Möglichkeiten es da gibt, wirklich empathisch das, was du auch gerade beschrieben hast, jemanden dazu zu bringen, sein Inneres nach außen zu kehren.
Ja. Ja, da kommen wir eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Aspekt in dem Buch. Fairness, also er nennt das the F-Word. Ich möchte jetzt nochmal eine kleine Stelle vorlesen. Ich müsste jetzt.
Er nannte es, glaube ich, die F-Bombe nannte das doch auch, oder?
Ja,
das weiß ich. Fair ist die F-Bombe der Verhandlung.
Okay. So, das wäre jetzt auf der Seite 122. The F-Word. Why it's so powerful, when to use it and how. The most powerful word in negotiations is fair. As human beings, we are mightily swayed by how much we feel we've been respected. People comply with agreements if they feel they've been treated fairly and lash out if they don't. A decade of brain imaging studies have shown that human neural activity, particularly in the emotion-regulating insular cortex, reflects the degree of unfairness in social interactions. Even non-human primates are hardwired to reject unfairness. In one famous study, two capuchin monkeys were said to perform the same task, but one was rewarded with sweet grapes while the other received cucumbers. In response to such blatant unfairness, the cucumber-fed monkey literally went bananas. Und dann springe ich mal auf die nächste Seite, da ist nämlich eine kleine Showbiz-Anekdote, die ich ganz interessant fand, die dieses Phänomen nochmal hoffentlich ein bisschen deutlicher macht. Remember Robin Williams' great work as the voice of the genie in Disney's Aladdin. Because he wanted to leave something wonderful behind for his kids, he said, he did the voice for a cut-rate fee of $75,000, far below the usual $8 million payday. But then something happened. The movie became a huge hit, raking in $504 million. And Williams went ballistic. Now look at this with the ultimate game in mind. Williams wasn't angry because of the money. It was perceived unfairness that pissed him off. He didn't complain that his contract until Aladdin became a blockbuster. And then he did, and his agent went loud and long about how they got ripped off. Lucky for Williams, Disney wanted to keep its star happy. After initially pointing out the obvious, that he had happily signed the deal, Disney made a dramatic gesture of sending the star a Picasso painting worth a reported $1 million. Das finde ich ganz cool, weil ich glaube, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe neulich die Geschichte gehört von der Frau, die Benjamin Blümchen geschrieben hat. Ich lache jetzt, also das ist eigentlich gar nicht lustig, weil es echt unfair ist. Die hat dieses Konzept und auch ein Buch oder auch mehrere Bücher geschrieben. Und zu der Zeit war das eben ein völlig unbekanntes Ding. Und dann hat ein Verlag ihr die kompletten Rechte für, ich glaube, 10.000 oder 12.000 Mark, nicht festnageln, abgekauft. Und was aus Benjamin Blümchen dann irgendwann geworden ist, wissen wir ja alle. Oder zumindest die Kinder haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die 10.000 Mark, die in dem Moment vielleicht sogar viel waren, in der Situation, relativ gesehen, dass die dann irgendwann wie Peanuts erscheinen, wenn man sich anguckt, was aus so einer Sache geworden ist. Ne?
Ja, aber was ist denn dann der Ausspruch, das ist nicht fair? Wie hat man sowas zu werten? Was heißt das letzten Endes? Weil, der Robin Williams, man hat ja mit Disney World einen Vertrag abgeschlossen. Und also Vertragsbruch kann man ja nicht Disney vorwerfen, oder?
Richtig. Es war alles völlig legal und sogar ethisch eigentlich in Ordnung.
Ja, das heißt, in dem Moment, wenn jemand sagt, das ist nicht fair, was heißt das letzten Endes? Du hast keine Argumente, oder? Also wenn jemand sagt, das ist nicht fair, du hast keine Argumente, die das irgendwie untermauern könnten, dass du übervorteilt wurdest, weil im Vorfeld ist, jetzt in dem Robin Williams Fall, ist ja alles richtig gelaufen. Er hat sich bereit erklärt für wie viel? Für 75.000? Oder eine geringe Summe, die Sprecherrolle des Genie zu sprechen. So, alles gut. Das heißt, wenn das Thema kein Blockbuster geworden wäre und nicht diese 500 Millionen eingespielt hätte, wäre alles in Ordnung.
Richtig.
Ja, jetzt ist das Ding aber natürlich hochgegangen wie eine Rakete, eine 500 Millionen eingespielt und er sieht auf einmal, das ist nicht fair, aber weiß im Hinterkopf ganz genau, dass an sich keiner sich eines Vertragsbruchs schuldig gemacht hat. Ja. Und das ist immer eine Beobachtung, wenn jemand wirklich sagt, das ist nicht fair, dann muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das ist dann schon sehr emotional, weil es mit Argumenten gar nicht mehr belegbar ist.
Also du meinst, wenn Leute dieses Fairness-Argument als Stilmittel benutzen, um in einer Verhandlung dich vielleicht auch aus der Fasson zu bringen?
Wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Weil letzten Endes ist ja hier in den konkreten Beispielen, ist es ja völlig haltlos. Es ist ja nur ein Gefühl, eine Emotion, die freigesetzt worden ist. Oh, verdammt nochmal, 500 Millionen haben die eingespielt mit meiner Stimme, die sie für 75 oder 57.000 Euro eingekauft haben. Wobei die Motivation vorher eine ganz andere war. Er wollte ja was hinterlassen für seine Kinder. Was Schönes. Und dann kommt der schnelle Mammon wieder um die Tür, um die Ecke. Und sagt, vielleicht 500 Millionen. Und ich habe nicht mal ein Promille von dem als Gage bekommen. Das ist nicht fair. Aber Argumente kannst du nicht mehr vorwählen, weil das Ding ist verhandelt.
Okay, das heißt, dann ist das Fairness-Argument ist eigentlich ein emotionaler Ausdruck für etwas, was man nicht richtig so wirklich greifen kann, was man auch nicht wirklich verbalisieren kann.
Du bist in dem Fall ist es ein Moment der Verletzlichkeit. Ist es ja so. Und das heißt dann für den Verhandler, den Unterhändler, heißt das nichts anderes als vorsichtig zu sein und sich dieses Umstandes bewusst zu sein, statt sich jetzt in die Ecke zu drängen und sagen, pass mal auf, sorry, wir haben den Vertrag und du Argumente lieferst, die an sich ja nicht ankommen. Das heißt, du musst halt praktisch mit solchen Leuten mit sehr, sehr viel Vorsicht vorgehen.
Was würdest du machen in der Situation? Würdest du sagen, was wäre denn aus deiner Sicht fair? Würdest du sagen, okay, was genau ist daran nicht fair, oder?
Ich würde versuchen, genau diesen Umstand aufzudecken oder ihn zu fragen, was er denn jetzt nicht fair findet. Das ist eine Frage. Gut. Man kann ja, was löst denn bei dir Unbehagen aus? Warum ist es jetzt doch fair? Wir haben noch einen Vertrag unterschrieben. Was stört dich denn jetzt daran? Ja. Gut. Das haben sie in dem Fall ist er ballistisch gegangen oder ballistic, ne? He went ballistic. Und dann hat er seine Popularität wahrscheinlich auch in die Waagschale geworfen. Man wollte den Star ja nicht vergrämen oder ihn verlieren. Das war das war auch ein einfaches. Ne? Wenn du weißt, dass du 500 Millionen eingespielt hast, dann ist es sicherlich auch kein Problem für den Produzenten oder für die Verantwortlichen, eine Nachverhandlung zuzulassen. Aber pass mal auf, du hast recht. In dem Fall haben sie ihm ein Bild geschenkt. Ne? Also auch eine sehr nette Anekdote. Also er ist zu seinem Picasso gekommen.
Genau. Also für mich war eine Sache, die ich aus dieser Passage auch rausgezogen habe, ist, dass man, wenn man langfristig mit Menschen zu tun hat oder wenn man langfristig Geschäfte denkt, dass man das auch im Hinterkopf haben sollte, dass es nichts bringt, wenn man sich so situativ fokussiert und sagt, in der Situation will ich jetzt aus dem Projekt, sage ich mal, das meiste rausholen oder ich will diesen oder jenen Preis dafür haben. Wenn der andere das als unfair empfindet und sagen wir jetzt mal, gerechtfertigt unfair, also jetzt nicht einfach als Ausbruch, sondern tatsächlich als unfair empfindet, dass du dann vielleicht situativ sozusagen in An- und Abführung gewinnen kannst, aber langfristig du nicht gewinnen wirst, weil ne, dann dieses Win-Win, fast ein Klischee mittlerweile, aber wenn das als Win-Lose empfunden wird von einer Seite, dann wirst du, glaube ich, langfristig keine gute Beziehung aufbauen können.
Naja, das ist dann ein interessanter Punkt, den man sich auch mal vor Augen halten sollte, weil wenn jemand sagt, das ist nicht fair, vor allen Dingen wenn Verträge schon abgeschlossen worden sind, dann ist das meines Erachtens in den meisten Fällen doch sehr emotionale und gerade mal in den konkreten Fall mit Robin Williams. Was habe ich da noch gelernt aus dem Buch? Ich habe gelernt, wie wichtig auch der Ton bei so einer Unterredung ist. Ich meine, er spricht davon, wenn es dann wirklich darum geht, eine Situation ein bisschen runterzufahren und zu deeskalieren. Weil man kennt ja, schreit der eine, schreit der andere. Und dann eskaliert das ja in irgendeiner Form. Und dann ist die Frage, wie geht man am besten mit solchen Situationen vor? Und er spricht dann, man sollte seine Late-Night-DJ-Stimme einsetzen. Also diese, Radiostimme, so wie man sie vielleicht kennt. Vielleicht kannst du dich noch an den Film erinnern, der Nachtfalke, der in einer tiefen, sonoren Stimme abends dann über den Äther ging und die Leute praktisch mit seiner Stimme hypnotisiert hat. Und das sollte man wirklich auch einmal versuchen. Am besten nicht in einer Unterredung, wenn die schon völlig eskaliert oder aus dem Rahmen gefallen ist, aber zumindest mal für sich mal zu üben, wie es ist, mit einer tiefen Stimme zu sprechen und welche Wirkung das vor allem auf dein Gegenüber hat. Und das könnte man sicherlich dann auch beim einfach mal üben mit bei dem Kellner, bei der Mutter und halt mit dieser Stimme. Und das ist in der Tat richtig, weil ist ja auch eine Art von Souveränität, die man dazu gewinnt. Ne? Wenn ja einer wirklich aus der hochgeht und ne und du ihn praktisch jetzt nicht in der Art spiegelst, dass du auch hochgehst, sondern ruhig in der sonoren Stimme. Also jetzt natürlich nicht so wie ich, weil dann würde er sich wahrscheinlich verarscht fühlen, aber zumindest so zu sprechen, dass da mal wieder so ein bisschen der Temper, also hier diese Stimmung mal ein bisschen runterfährt, nicht?
Es gibt da in der Neurobiologie, habe ich mal in einem Buch gelesen, gibt's diese Annahme, dass Adrenalin ungefähr 90 bis 120 Sekunden braucht, um wieder abzusacken sozusagen oder um verwertet zu werden im Körper. Und das hat jemand geschrieben, der sich viel mit Rhetorik und so weiter beschäftigt hat. Und der hat zum Beispiel, wenn der Kundenservice, so Hotlines und so weiter schult, sagt er, wenn ein Kunde aufgebracht anruft, also wenn der schon so auf 180 ist, das heißt, bei dem ganz viel Adrenalin im Körper ist, dann bringt kein Argument irgendwas in den ersten 120 Sekunden. Das heißt, was du dann machst, und das würde auch jetzt wieder zu dem Buch passen, ist sozusagen Tactical Empathy. Du spiegelst, du fragst nach, du zeigst Verständnis und du guckst am besten auf die Uhr und versuchst 2 Minuten zu überbrücken mit Verständnis und dann wirst du merken, wie langsam das Adrenalin einfach nachlässt sozusagen und der andere überhaupt offen ist für ein Gespräch. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich da mal mehr drauf geachtet und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Ich war nämlich dann kurz ein paar Monate später auch sehr aufgebracht, habe ich bei einer Hotline angerufen und die haben das so gut gemacht, weil die Dame am anderen Ende mich immer nur Verständnis gezeigt hat. Die ist in keinem Moment ist die sozusagen in so eine Ja-Aber-Formulierung oder da hätten sie oder so. Oh, da kann ich mir vorstellen, dass das ist wirklich Mist, das hatte ich auch schon mal. Das ist wirklich ärgerlich. Und was haben sie dann gemacht? Ja, also so hat die sozusagen 2-3 Minuten überbrückt und am Ende habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwie ein positives Feedback geschrieben, weil ich so toll fand, wie sie das gemacht hat.
Die sind auch dann entsprechend geschult und haben demnach auch einen guten Trainer gehabt, weil der dann genau das einsetzt, was der Chris Voss als The Late Night FM DJ Voice benennt.
Genau.
Last but not least, auch ein ganz wichtiger Punkt, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Christian, aber der Chris Voss, ich weiß nicht, in welcher Passage, aber sagt ja, dass er ein Nein wichtiger einstuft als ein Ja. Ja, und das vor dem Hintergrund, man muss sich das mal vorstellen, das ist ja das, was man ja auch mehr oder weniger eingetrichtert bekommt, ne? Oder zumindest sind ja Verkaufsexperten oder Verhandlungsführer da seit Jahren der Idee verfallen, dass man den Gegner oder den Interessenten relativ früh zu einem Ja bringen muss. Ja? So das erste Ja ist das Wichtigste und dann geht das so praktisch wie so eine kaskadierend, immer mehr Fragen und immer mehr Ja's und am Ende, wenn es dann zum Abschluss geht oder zum Verkauf oder zum Angebot, dass das Ja einfach unumgänglich ist. Ja, so nach dem Motto, in der Logik, also wie kann man es am besten vorstellen, wie es heute so oft ja auch online geht. Würdest du gern reich sein?
Ja.
Ja. Würdest du gern ein schickes Auto besitzen?
Ja, okay,
sagen wir mal. Ja, genau.
Würdest meldest du gerne dem dich, Hamsterrad entfliehen?
Genau, richtig. Meldest du dich für meinen Geldverdienerkurs an? Ja. Und das ist das, was Leute nach dem Ja gehen und trachten, dass an sich ein Nein eine viel größere Gelegenheit bietet als das Ja. Hast du die Passage auch gelesen? Ist dir das dann auch gefallen?
Ja, ich fand das genau. Das ist auch im ersten Teil des Buches gewesen. Ich habe eine Passage dazu rausgefunden. Die wollte ich jetzt eigentlich zum Abschluss noch vorlesen, weil das vielleicht so ein bisschen praktischer auch ist oder etwas, was man mal selber ausprobieren kann. Und da spielt er auch mit dieser Idee, dass wenn jemand Nein sagen darf, sozusagen, wenn der das Gegenüber Nein sagen kann, dass das der Person ein Gefühl von Sicherheit gibt und von nicht bedroht sein, sozusagen. Ja. Also ich lese es mal vor, das nennt sich Email Magic, How Never to Be Ignored Again. There's nothing more irritating than being ignored. Being turned down is bad, but getting no response at all is the pits. It makes you feel invisible as if you don't exist. And it's a waste of your time. We've all been through it. You send an email to someone you're trying to do business with and they ignore you. Then you send a polite follow-up and they stonewall you again. So what do you do? You provoke a no with this one sentence email. Da ist es, ne? Du versuchst das Nein sozusagen herauszulocken. Jetzt kommt der Satz. Have you given up on this project? Have you given up on this project? Das ist der ganze Inhalt der E-Mail, die er vorschlägt zu schreiben. Und ich habe dann überlegt, Ruben, wie würde man das ins Deutsche übersetzen? Und da habe ich gedacht, man könnte entweder sagen, hast du dieses Projekt abgeschrieben? Aber dann habe ich gedacht, dieses Given Up ist irgendwie noch ein bisschen stärker, oder? Das ist...
Wobei, abgeschrieben, aufgegeben,
gestorben.
Gestorben ist ein großer Unterschied. Aber ich finde die Frage einfach gut. Weil was sagt es ja? Ich meine, man könnte es ja noch weiter auf die Spitze treiben. Man könnte ihn fragen, bist du nicht mehr für dieses Projekt verantwortlich? Ja? Stell mal vor, was das ja in der Form implizit sagt. Hat man dich degradiert? Oder hat man dir den Job abgenommen, weil du es nicht besser kannst? Und dieses Nein, das ruft ja irgendwie so eine Art Rechtfertigung heraus, ne? Also, nein, wie kommst du denn darauf?
Wir hatten nur gerade ganz viel andere Sachen zu tun. Ja,
ja, richtig. Und da gibt's so viele Beispiele, wie man praktisch mit einem provozierenden Nein eine Reaktion bei einem E-Mail-Empfänger provozieren kann. Oder zum Beispiel, wenn du irgendwo anrufst, wenn du, sehr oft ist es ja wirklich, haben Sie gerade Zeit für mich? Nein. Oder wäre es vielleicht besser zu fragen, ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt zum Reden? Nein, wir können reden.
Genau, weil ich den anderen damit nicht in die Ecke dränge.
Ja, kommt diese Lösung nicht in Frage? Du gibst dann den Leuten noch die Möglichkeit, genau, wie du schon sagst, du wirst nicht in die Ecke gedrängt und kannst sagen, nein, alles gut, es gibt Gründe dafür, dass das Projekt momentan nicht weiter vorangetrieben wird oder es gibt Gründe, dass ich mich bei Ihnen nicht gemeldet habe und so weiter, ne? Aber wenn du natürlich jemanden dann, haben Sie Zeit für mich oder warum antworten Sie nicht?
Das sind so, da schwingt dann sofort wieder Verzweiflung mit, finde ich, ne?
Diese
Neediness, ne?
Ja. Ja, richtig. Und so hast du dir ein wenigstens die Möglichkeit gegeben, so, ja, doch, nein, ich habe jetzt Zeit. Es ist doch ein guter Zeitpunkt zum Reden. 10 Minuten ist okay, dann hast du wenigstens mal 10 Minuten. Aber haben Sie gerade Zeit? Ist schon so wieder, hey, du verfügst über meine Zeit. So, also das heißt, wenn ich ja sage, impliziert es ja, dass ich nichts zu tun habe.
Stimmt.
Ist auch so, oder? Naja, zumindest, wir haben jetzt nur ansatzweise Sachen aus diesem Buch wiedergegeben, aber das ist ein Füllhorn. Man kann so vieles herausziehen und Sachen, die für mich auch neu waren, aber auch zum Teil auch mit anderen Büchern überschnitten hat. Wir hatten ja anfangs die beiden Bücher aus Episode 135 erwähnt. Ja.
Pitch Anything.
Richtig, da gibt es sehr viele Überschneidungen. Aber das Buch ist insofern gut zu lesen, weil Es liest sich auch so ein bisschen wie Fiction. Also ja, vor allen Dingen, wenn er so aus den alten Tagen redet, aus den alten Tagen des Unterhändlerseins. Sehr interessant und vor allen Dingen mit diesen historischen Bezug oder diesen Rückblicken, die er dann liefert.
Ja, also könnte man auf jeden Fall einen Film draus machen, ja.
Ja, ist richtig. Ist auch schön zu beobachten, wie auch die Lernkurve hat, nicht? Ich meine, wie er da überhaupt seinen Unterhändler wurde. Sehr gut geschriebenes Buch mit sehr vielen Sachen, die man für sich herausziehen kann, die man verwerten kann. Und ist es in der Tat kurzweilig.
Ja, das war unsere Buchvorstellung für heute. Wir möchten noch einmal in eigener Sache auf unsere Website verweisen. Da haben wir nämlich jetzt auch die Möglichkeit, dass ihr euch für einen Newsletter anmelden könnt. Das wäre cool, wenn ihr das macht. Da poppt dann so ein Fenster auf. Da kann man sich einfach mit der E-Mail-Adresse eintragen. Und keine Sorge, wir spammen euch auch nicht zu. Und dann, wenn ihr uns schon hört oder uns schon abonniert habt bei Apple Podcasts, dann wäre es total nett, wenn ihr da uns mal ein paar Sternchen gebt oder im besten Falle sogar mal eine Rezension schreibt. Das hilft uns, den Podcast noch bekannter zu machen und unsere Reichweite zu erhöhen. Wir sind natürlich allen Hörern sehr dankbar, dass ihr uns zuhört und dass ihr auch so treu uns zuhört. Und ja, das war's für heute, oder?
Das wär's von heute. Nur einen kleinen Zusatz. Wenn ihr euch eintragt für unsere Newsletter, sollt ihr auch belohnt werden. Ihr bekommt dann von uns ein E-Book. Wir zeigen euch dann 11 Wege, ein Nebeneinkommen aufzubauen. All das bekommt ihr als Dankeschön.
Sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.